Das Machen, der Podcast von
Caro
und Jonas.
Was eine Woche. Und das Machen ist heute quasi live dabei. Herzlich willkommen zu Folge 38. Wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben wieder einen Gast bei uns. Das ist die liebe Sophie Holderbaum. Ganz spannende Person, vielfältige Themen, über die wir nachher ausführlich sprechen wollen. Aber ihr kennt es ja, wir sind noch mal transparent. Heute Dienstag, 12. November, 12.12 Uhr, gerade ganz aktuelle Entwicklungen. Können wir gleich noch kurz am Anfang drüber reden. Aber erstmal, liebe Sophie, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo. Ja, cool, dass du da bist, Sophie. Wie üblich ist es so, dass sich unser Gast zu Beginn unserer Folge zuerst einmal selbst vorstellt. Von daher würde ich jetzt auch an der Stelle direkt das Wort an dich übergeben, dass du einfach was zu deiner Person sagst, das, was du eben erzählen möchtest.
Ja, genau. Mein Name ist Sophie Holderbaum. Ich bin seit neuestem 30 Jahre alt, von Hause aus Juristin und komme aus der Gemeinde Tholey, genauer aus Hasborn-Dautweiler, dem Nachbarort von Primstal. Ich bin dort kommunalpolitisch aktiv. Ich bin Mitglied des Gemeinderats in Tholey und des Kreistags in St. Wendel. Und neben der Politik engagiere ich mich auch sehr stark in der DLRG hier als Vizepräsidentin im Landesverband.
Ja, gehen wir nachher näher drauf ein. Du hast auch beruflich eine spannende Vita, schon viel gesehen, erlebt und erfolgreich. Also da auf jeden Fall auch mal Respekt an der Stelle. Und nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag.
Ja. Gibt's
noch ganz aktuell, auch wenn Vielen ich mich Dank. Nicht getraut hätte zu sagen, welcher Geburtstag es war. Jedenfalls, genau, heute Dienstag, 12. November. Was ist die letzten Tage denn alles passiert, Caro? Oder mit welchem Gefühl sitzt du heute hier und blickst auf Berlin?
Ja, also irgendwie ist es alles noch so ein Stück weit surreal, was seit dem 6. November, letzten Mittwoch, passiert ist in Deutschland, aber auch mit Blick auf die USA. Ja, also irgendwie echt schwierig, so eine Stimmungslage abzugeben. Aktuell habe ich so das Gefühl, es ist alles, also ich lebe irgendwie in so einem Film und stündlich gibt es irgendwie neue Entwicklungen und man muss irgendwie so kurzfristig dann auch drauf reagieren. Wir sind jetzt eigentlich mitten im Bundestagswahlkampf, aber ja, 6. November, prägender Tag. Donald Trump wurde erneut zum Präsidenten der USA gewählt. Für viele nicht überraschend, also für mich persönlich auch nicht überraschend und dennoch erschreckend. Mal sehen, wie da die Entwicklungen jetzt in den nächsten 4 Jahren sein werden und ja, vor allem, was wir als Land, als Bundesrepublik Deutschland, aber auch als Europa daraus auch für Lehren ziehen, jetzt auch mal zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Nur das als kurzer Kommentar am Rande. Und dann natürlich, morgens kam dann irgendwie so die Rückmeldung, wir haben wahrscheinlich alle im Live-Ticker die Wahlen in den USA verfolgt und abends, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, glaube ich, auf irgendeiner Sitzung oder so, dann plötzlich Lindner wird rausgeschmissen von Bundeskanzler Scholz, Koalition geplatzt und ja, seitdem eigentlich ein ja, Hoch und Tief. Wo waren wir? Wir waren beim Landesrat der Jungen Union, jetzt weiß ich noch mal, wo wir waren. Und ja, einfach krass, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Jetzt ist ja heute brandaktuell dann auch der Termin der Vertrauensfrage. Sozusagen
vermutlich,
voraussichtlich soll die Vertrauensfrage dann am 16. Dezember stattfinden, sodass wir dann vermutlich am 23. Februar 2025 dann Neuwahlen haben. Aber ja, die Ereignisse haben sich einfach überschlagen. Oder wie ist euer Eindruck?
Ja, vielleicht habt ihr auch übermorgen jetzt schon nochmal neue Infos und die Lage hat sich weiterentwickelt. Wir hatten letzte Woche CDU-Kreisvorstandssitzung, als das Ganze passiert ist. Erst kam dann die Meldung, Lindner will Neuwahlen und dann, weiß noch genau, Karl Rauber hat als erstes im Ticker gelesen, dass der Scholz den Lindner rausgeschmissen hat, wo wir dann alle ganz gespannt aufs Handy geschaut haben und ja, da auch dann live dabei waren, quasi, wie es ja irgendwie das ganze Land live dabei war. Es war ja irgendwie auch irgendwann vielleicht schon damit zu rechnen, wobei, wir haben ja auch letzte Woche mit Nadine drüber gesprochen, mein Gefühl ehrlich gesagt nicht so war, dass es jetzt so schnell, so kurzfristig und dann auch so hart, so ruckartig passiert. So kannte man Scholz ja gar nicht in der Art und Weise. Am Anfang habe ich gedacht, okay, krass, der muss wirklich, ja, bewegt sein, wenn man dann im Nachhinein die Geschichte hört, mit, dass es eine künstliche Empörung war, die er vom Teleprompter abgelesen hat, dann denke ich mir auch nur, ich glaube, die Leute lassen sich so schnell nicht mehr verarschen von ihm.
Ich hoffe's.
Aber dann auch die weiteren Entwicklungen, da auch jetzt die CDU, CSU so in Verantwortung zu nehmen, und im Bund waren wir ja auch genauso konstruktiv kritisch in Opposition, wie wir es auch im Land sind, haben allen guten Dingen zugestimmt, aber auch bei den Kritischen den Finger in die Wunde gelegt. Und dass sich SPD und der Kanzler jetzt ernsthaft hingestellt haben und da so hart mit dem moralischen Zeigefinger auf uns als Opposition zu appellieren und uns da in der Form in Verantwortung zu nehmen, da auch einen politischen Deal mit der Vertrauensfrage vorzuschlagen, ist nicht zu überbieten. Das ist unwürdig und da haben die Leute auch kein Verständnis mehr für. Gerade wenn man auch sieht, dass bisher die Oppositionsrechte immer mit Füßen getreten wurden, dass ein Bundesverfassungsgericht gebraucht hat, Stichwort Thomas Heilmann, Beratungsfolge, verfassungswidriger Haushalt und. Von daher, Neuwahlen lieber morgen als übermorgen. Gut, dass es jetzt endlich so weit gekommen ist. Sophie, wie blickst du denn drauf?
Ja, es war unglaublich viel los die letzte Woche. Ich finde es auch teilweise beängstigend, was inzwischen los ist, wie sich verschiedene Kräfte in der politischen Arbeit hier auch positionieren, insbesondere die nicht unbedingt auf demokratischen Beinen stehen, beziehungsweise die nicht unbedingt alle Werte des Grundgesetzes teilen.
Gott sei Dank ist im Kreistag St. Wendel die Welt noch in Ordnung, die absolute Mehrheit der CDU steht und dennoch ein konstruktives, gutes Miteinander auch mit den anderen Fraktionen. Oder wie waren auch jetzt deine ersten Eindrücke der ersten Sitzung, Sophie?
Tatsächlich ist es so, dass die Arbeit insgesamt sehr konstruktiv ist, vor allem mit den anderen Parteien, auch mit den zwei freien Mitgliedern, also beziehungsweise ein Freier und eine Grüne, die eben fraktionslos sind, weil sie eben alleine sind. Die Arbeit ist bisher sehr harmonisch, muss man wirklich sagen.
Das kann ich aus dem Völklinger Stadtrat jetzt nicht behaupten, aber dazu vielleicht an anderer Stelle.
Ich will mal eine Sonderfolge Völkling, Brennpunkt Völklingen machen.
Ja, in St. Wendel ist die Welt noch in Ordnung, oder wie war das?
Ja, tatsächlich. Und das ist auch gut so. Und da werden wir weiter. Und das erfordert aber trotzdem jeden Tag harte Arbeit, dass es so bleibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Haben auch Bundes- und Landtagswahl bei den vergangenen Wahlen gezeigt. Deswegen umso bemerkenswerter, wenn ich das mal an der Stelle für unseren Kreisverband ausführen darf, ist, dass wir jetzt da innerhalb so kurzer Zeit das wieder zurückerobert, gedreht haben und da auf dem hohen Niveau sowohl JU-Mandatsträger als auch CDU ein gutes Ergebnis vom Udo bei der Landratswahl, absolute Mehrheit Kreistag. Wo gibt's das noch? Aber wir wollen ja heute auch ein bisschen in die Themen gehen. Sophie, du bist Vizepräsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft im Landesverband Saarland. Meine Kollegin Dagmar Halb ist ja die Präsidentin. Sophie, wir sehen uns oft, tauschen uns oft dazu aus. Und ich war ja auch schon öfters mal bei euch vor Ort, Bezirk St. Wendel-Bostalsee. Finde, das ist eine ganz bemerkenswerte Arbeit, die ihr leistet, weil es ja einfach auch im Ehrenamt trotzdem eine ganz, ganz wichtige Aufgabe beinhaltet. Ihr rettet Leben, wie es auch im Titel drinsteht. Vielleicht kannst du uns aber mal generell zum Verband DLRG am Anfang was sagen und was auch deine Aufgaben als Vizepräsidentin im Vorstand sind.
Sehr gerne. Also die DLRG ist die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Wir haben in Deutschland insgesamt 1,9 Millionen Mitglieder und Förderer, die uns eben unterstützen, auch finanzieller Natur. Die DLRG hat im Saarland fast 13.000 Mitglieder, Tendenz wieder steigend. Über Corona hatten wir hier ein paar Einbrüche, aber die Tendenz ist wieder steigend. Genau, was sind unsere Aufgaben? Du hast schon gesagt, am Bostalsee findet man uns im Wasserrettungsdienst, wo wir uns eben um die Sicherheit am See kümmern. Es geht nicht nur um die klassischen Ertrinkungsunfälle, sondern auch ganz oft die kleinen Unfälle, Mückenstiche, Wespenstiche, allergische Reaktionen, alles Mögliche. Wir sind hier einfach Ansprechpartner für die Besucher des Sees. Dasselbe in Losheim am Stausee. Daneben macht die DLRG den zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Das heißt, unsere Rettungsschwimmer haben die Möglichkeit, im Sommer an die Küste zu fahren und hier 1 bis 2 Wochen Dienst zu machen. Manche machen auch länger. Hier gibt es natürlich nach oben keine Grenze. Genau, das sind so eben diese klassischen Aufgaben, die man mit der DLRG verbindet. Daneben den Schwimmunterricht, den viele unserer Gliederungen anbieten. Und was noch dazu kommt, was oft nicht so gesehen wird, was nicht so bekannt ist, ist der Katastrophenschutz.
Und du bist jetzt seit einigen Jahren Vizepräsidentin im Saarland. Wie ist da der Forschung aufgebaut? Habt ihr die Themen irgendwie getrennt? Für welche Bereiche trägst du die Verantwortung?
Genau, wir haben, wie du schon gesagt hast, eine Präsidentin im Saarland und 4 Vizepräsidenten. Von anderen Landesverbänden werden wir hier manchmal belächelt, dass wir 4 Vizepräsidenten haben, obwohl wir so ein kleines Bundesland sind. Ich bin die einzige Vizepräsidentin. Man muss sagen, diese 4 Vizepräsidenten resultieren eben auch daraus, dass wir wenig hauptamtliche Struktur im Saarland haben und eben viel Verantwortung auch im Ehrenamt liegt. Ich kümmere mich viel um die Themen Verbandskommunikation, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, auch die ganze politische Kommunikation. Inzwischen habe ich auch teilweise Bereiche übernommen, die fachlicher Natur sind, aber im Prinzip sind die anderen Sachen eher meine Aufgaben.
Aber du hast jetzt gesagt, dass andere Landesverbände, sage ich mal, manchmal mit so einem zwinkernden Auge vielleicht auf das Saarland schauen. Du sprichst von 13.000 Mitgliedern. Ist es denn auch tatsächlich so, dass die anderen Landesverbände dann viel, viel mehr Mitglieder haben oder sind halt eben einfach deren Strukturen anders? Weil wir haben es ja zum Beispiel auch, was Mitgliedschaft in der Partei angeht oder so, oder auch in der Jugendorganisation, das muss man da schon immer noch mal dabei sagen, im Verhältnis zur Einwohnerzahl toppen mir halt ganz, ganz oft die Rankings. Also von daher würde mich mal interessieren, wie das bei der DLRG ist.
Das ist tatsächlich auch in der DLRG genauso. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind wir der stärkste Landesverband.
Also gehört auch mal ein bisschen Respekt der anderen dazu. Und ich komme jetzt gerade aus Berlin. Wir hatten ein Treffen der jungen Gruppen der Landtagsfraktion mit der Bundestagsfraktion. Auch zum spannenden Thema. Kann ich bei anderer Gelegenheit mal berichten. Aber da musste ich mich als Vertreter eines kleinen Bundeslandes auch gestern Abend beim Bier danach schon einigen lustigen Kommentaren, will ich es mal so zusammenfassen, auseinandergesetzt sehen. Und musste die Flagge des Saarlands hochhalten. Aber das sind wir auch gewöhnt und machen es gerne. Von daher. Keine Klage. Kommunikation ist auch eines deiner Bereiche, hast du gesagt. Ganz aktuell bin ich auch ein bisschen stolz als Primstaler Ortsvorsteher. Gibt es ja einen Erfolg bei uns im Dorf, das ist die Hanna Didders bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Ich glaube, am vorvergangenen Wochenende war es, ist mit der Mädchenstaffel, wo sie bei DLRG Völkling dabei ist, in ihrer Altersklasse, deutsche Meisterin geworden. Von daher, ich glaube, da hatte ich auch eine Pressemeldung von dir gelesen, ist unser Dorf stolz. Wir hatten es auch im Bekanntmachungsblatt veröffentlicht, Gratulation des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers. Da ist ja generell, wenn ich es an der Stelle mal sagen darf, die Familie Didders bei uns im Ort sehr, sehr engagiert und auch in der DLRG. Primstal ist stolz.
Ja, das freut mich zu hören. Es gab tatsächlich noch mehr Erfolge bei den Mehrkampfmeisterschaften. Da haben unsere Sportler wirklich gut abgeräumt, nachdem sie im August noch bei den Weltmeisterschaften in Australien waren.
Das ist krass. Auch krass, ja. Wo vielleicht dann deine Aufgabe auch, nenn es jetzt mal ein paar Schattenseiten hat oder wo die Aufgabe der Kommunikation nicht so angenehm ist, ist jetzt beispielsweise im vergangenen Jahr im Bostalsee gab es ja schon mehrere Einsätze, die auch gezeigt haben, wie wichtig es ist, dass die DLRG da ist, wo ja irgendwie jetzt aus der Außenwahrnehmung schon gehäuft irgendwie sowas vorgekommen ist. Lag das nur dran, dass ihr einfach eine gute Pressearbeit gemacht habt oder war jetzt in diesem Jahr tatsächlich, also in der vergangenen Saison in diesem Jahr, gab es da mehr Ereignisse im Bostalsee, wo die DLRG gefordert war und dann auch Leben retten musste, ganz konkret?
Also an DLRG-Einsätzen war es dieses Jahr tatsächlich mehr. Das waren insgesamt 4 Rettungen aus konkreter Lebensgefahr aus dem Wasser. Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Sees, die ja eben auch vor Ort sind, die schätzen die Lage so ein, dass es nicht unbedingt viel mehr war, aber eben die Anzahl der Unfälle gehäufter passiert ist und dass man dadurch eben mehr Aufmerksamkeit dadurch generiert hat. Es ist natürlich auch so, dass wir diese Unfälle bzw. diese erfolgreichen Lebensrettungen, es waren ja in diesem Jahr 4 erfolgreiche Lebensrettungen, auch gerne für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen, eben um auch unsere Arbeit zu zeigen, um zu zeigen, wir machen nicht nur Schwimmkurse, sondern wir sind eben auch da. Wir sind am Wochenende am Bostalsee mit mindestens 11 Personen ehrenamtlich vor Ort und das muss man eben auch zeigen.
Absolut, aber ich meine, du hast es auch gerade angesprochen, Thema Schwimmkurse. Auch, ich glaube, jeder, der kommunalpolitisch aktiv ist, bekommt das auch immer mal wieder mit, dass es einfach, also dass die Kinder heutzutage einfach auch zumindest ist das jetzt so mein Bauchgefühl, immer weniger Kinder lernen wirklich auch schwimmen. Die Frage ist natürlich auch immer, also wenn ich mich dann bei mir umhöre, dann heißt halt immer, ja, es gibt ewig lange Wartelisten, bis man mal an einem Schwimmkurs teilnehmen kann. Wie würdest du das, sage ich mal, bewerten? Gibt es dann zu wenige Ehrenamtler, die dann beispielsweise jetzt beim DLRG Schwimmkurse übernehmen können? Oder wo würdest du da so ein bisschen die Problemstellung in der Sache sehen?
Genau, es ist eben so, dass viele unserer Gliederungen zurückmelden, dass sie genug Ausbilder hätten. Das Problem ist oft, dass wir eben nicht genug Zeiten in den Schwimmbädern bekommen. Um Schwimmkurse anzubieten, hat man eben einen nur relativ geringen Zeitslot. Die Kinder kommen 15, 16 Uhr aus der Schule. Nachmittagsbetreuung ist ja inzwischen auch oft inklusive, weil die Eltern arbeiten. Und bis kleine Kinder im Alter von 6, 7, 8 Jahren ins Bett gehen, ist eben der Zeitslot dann nur noch relativ gering. Das heißt, wir brauchen zur besten Feierabendzeit im Endeffekt die Zeiten in den Schwimmbädern. Hier ist es eben so, dass wir nicht genug Zeiten bekommen, um alle unsere Ausbilder wirklich an den Beckenrand zu bringen. Daneben, die sind natürlich ehrenamtlich tätig. Nicht jeder hat um 16 Uhr Feierabend, dass er dann direkt ins Schwimmbad hüpfen kann, um den Kurs anzubieten. Vor ein paar Jahren wurde durch Innenminister Bullion das Programm Sicher, unsere Kinder lernen schwimmen des Innenministeriums eingeführt. Hierdurch konnte das, was in Corona ein bisschen sich aufgestaut hatte, an längeren Wartelisten abgearbeitet werden. Das Programm wurde auch fortgeführt. Jedoch ist es so, dass wir immer noch Wartezeiten haben. Die sind regional allerdings sehr unterschiedlich. Es gibt Gliederungen, die bieten auch gar keine Wartelisten mehr an, sondern es geht dann einfach nach dem Windhundprinzip.
Oh, das ist auf jeden Fall interessant. Ehrlicherweise, man hört natürlich immer nur in der Kommunalpolitik, wenn irgendwas nicht gut läuft. Seltenst, wenn mal was gut funktioniert. Und da bekommt man zumindest in Völklingen tatsächlich das ein oder andere Mal jetzt schon mitbekommen, dass die Wartelisten lang sind. Aber das liegt ja dann am Ende nicht bei der DLRG, sondern hat dann auch andere Gründe. Aber eine reine Interessensfrage, wann sollten denn deiner Meinung nach, oder gibt es mit Sicherheit auch ein einheitliches Wording, denn Kinder überhaupt schwimmen lernen? Also ich sage mal so früh wie möglich wahrscheinlich, aber in welchem Alter ist das so durchschnittlich der Fall?
Genau, das Brustschwimmen ist eine sehr motorisch anspruchsvolle Bewegungsform und deswegen sagt man so, im Durchschnitt mit 6 Jahren sind die Kinder in der Lage, das wirklich zu erlernen. Es gibt natürlich Kinder, die sind fitter, die kriegen das vielleicht auch schon mit 5 hin, bei anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber so im Durchschnitt, wenn die Kinder in die Schule gehen, sollte man auch mit dem Schwimmkurs anfangen.
Okay. Aber auch so die Zusammenhänge dann nochmal zu sehen, was wie im Bad zusammenhängt mit was, ja auch nicht dann nur für die kommunalpolitisch Verantwortlichen unter euch, unter uns irgendwie wichtig im Hinterkopf zu haben, sondern auch sicherlich für die Bevölkerung nochmal was, wo man vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle mal einfach mehr Verständnis haben kann, wenn dann vielleicht mal die eine Bahn gesperrt ist, wenn absolut, da mal, ja. Ja, vielleicht auch das Bad komplett mal einen Abend zu ist oder irgendwie was. Das ist ja dann kein böser Wille, sondern genau die Voraussetzung, dass dieses Angebot so weiter bestehen kann, dass die Kinder mindestens mal noch genauso gut schwimmen wie vor einigen Jahren mal noch. Keine Ahnung, ob es da große Unterschiede gibt, aber ganz, ganz wichtige Arbeit, deswegen danke an dich, danke an euch, dass ihr da so engagiert seid, auch dann, um die Schwimmfähigkeit der Kinder im Saarland zu unterstützen.
Absolut.
Vielen Dank, das nehme ich gerne mit, auch in unsere Gliederung.
Gerne. Jetzt wäre es ja tatsächlich so, also ist jetzt ein krasser Break, aber Thema Pfingsthochwasser, jetzt ein Ereignis, das uns allen wahrscheinlich noch in unterschiedlicher Form auch in Erinnerung geblieben ist, unterschiedliche Regionen, unterschiedlich betroffen, jetzt gerade bei mir zu Hause im Regionalverband, ja doch auch jetzt Ludweiler, Geislautern, doch stark betroffen, Lauterbach, also ja, da geht mir schon echt wieder, läuft es mir schon wieder kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Das waren schon bewegende Tage und da war natürlich auch neben der Feuerwehr und dem THW und zahlreichen Hilfskräften auch die DLRG vor Ort. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie waren so deine Eindrücke, beziehungsweise ich sag mal, das ist wahrscheinlich abendfüllend, aber wie würdest du die Tage, sage ich mal, auch aus deiner Sicht so ein bisschen zusammenfassen, weil auch Katastrophenschutz ja für euch ein Thema ist, wo ich ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass die DLRG dafür auch noch zuständig ist.
Ja, wir haben verschiedene Einheiten im Saarland, die aktiv sind. Zum Beispiel der Wasserrettungszug Saarlouis, in dem ich Mitglied bin, Überraschung, ich wohne im Landkreis St. Wendel, aber bin noch im Wasserrettungszug Saarlouis aktiv. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Auch die Wasserrettungseinheit St. Wendel, die Einheiten hier aus Saarbrücken, Teile aus St. Ingbert, die Neunkircher Einheit. Also im Endeffekt waren, ich glaube, auch die Merziger, also alle unsere Einheiten waren in dieser Nacht im Einsatz. Wir haben ganz konkret Strömungsretter, die bei uns mit in den Einsatz gehen im Katastrophenschutz. Das ist eine sehr hoch spezialisierte Ausbildung, die wirklich, wo man wirklich lernt, wie geht man in der Strömung um, wie kommt man am besten noch an Orte, die vielleicht nicht mehr so gut erreichbar sind, auch teilweise mit Amphibienfahrzeugen und Booten nicht mehr so gut erreichbar sind. Hier sind die Strömungsretter eben flexibel einsetzbar und können dann eben noch Menschen retten. Hier wurden im Rahmen von Evakuierungen die Menschen aus ihren Häusern geholt, wenn die Wohngebiete eben abgeschnitten waren. Gleichzeitig können wir im Katastrophenschutz aber natürlich auch so Sachen wie Sanitätsdienst oder auch Verpflegung, Technik, Logistikkomponenten, Bootstrupps, alles Mögliche abbilden und sind hier sehr vielfältig einsetzbar.
Also ganz, ganz großes Portfolio. Du warst selbst beim Pfingsthochwasser auch im Einsatz. Also ich habe zumindest ein Bild gesehen, wo du da in voller Montur gestanden hast und ich ehrlicherweise großen Respekt davor habe, weil ich habe schon manchmal Schiss, in so einen See zu gehen, wo ich nicht unter mich sehe. Und das ist ja schon, also da muss man auch erstmal den Mut haben und dazu bereit sind, in Gewässer zu gehen, wo man gar nicht weiß, so was ist jetzt unter einem, was kommt einem vielleicht noch, vielleicht auch an Tieren oder an anderen Dingen entgegengeschwommen, wo man gar nicht weiß, ne? Ja, also einfach ungewiss. Also von daher, ja, das fand ich sehr krass, als ich das Bild gesehen habe. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
Genau, ich war tatsächlich nicht groß selbst im Wasser, war aber am Rand eben aktiv im Bereich der Absicherung, war für eins unserer Fahrzeuge verantwortlich, was auch damit zu tun hatte, dass ich eben nicht in der ersten Alarmierung mit rausgekommen bin, weil ich noch am Arbeiten war und es nicht rechtzeitig geschafft hätte. Das heißt, ich bin dann irgendwann nachgerückt, als es hieß, wir brauchen noch Material und dann habe ich das Material quasi hingebracht und dann bin ich aber auch nicht mehr nach Hause gefahren, weil ich eben voll ausgebildete Strömungsretterin und Bootsführerin bin und man nicht wusste, ob man eben mal einen Strömungsretter, der erschöpft ist, austauschen muss, weil viele unserer Kameraden waren 14, 16, 18 Stunden im Einsatz und da ist man irgendwann im kalten Wasser auch müde.
Absolut verständlich, also auch da wirklich nochmal großen Respekt. Ja, hat man oftmals gar nicht so auf dem Schirm, umso wichtiger, dass man darüber spricht und auch im besten Fall wirklich in der Bevölkerung auch versucht, da ein gewisses Verständnis, auch eine gewisse Akzeptanz und auch eine Dankbarkeit auch zu erlangen. Von daher vielen Dank auch an der Stelle.
Wir wollen ja heute auch über das Thema Ehrenamt allgemein mit dir sprechen. Da bist du ja beispielsweise auch Vorsitzende des Landesfachausschusses Ehrenamt in der CDU Saar. Vielleicht kannst du da mal auch Werbung für machen. Was macht ihr da so? Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch? Und danach können wir auch mal konkret über die Punkte sprechen, wo vielleicht Politik noch ansetzen kann und muss, dass Ehrenamt weiter gefördert wird. Wir sind im Saarland immer noch Ehrenamtsland, haben wir auch gestern drüber gesprochen. Die Strukturen, die Vereinsmitgliedschaften bei uns sind so ausgeprägt wie in keinem anderen Bundesland. Aber das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit und auch hier haben wir überall noch Nachholbedarf. Aber jetzt habe ich schon wieder so viele Punkte in eine Aussagefrage gepackt. Fangen wir mal mit dem LFA an.
Genau, ich habe seit der letzten Wahl im Landesvorstand beziehungsweise kurz danach, als die Landesfachausschüsse eben gegründet wurden, die Ehre mit Hans-Jürgen Altes gemeinsam den Landesfachausschuss Ehrenamt leiten zu dürfen. Hier beschäftigen wir uns insgesamt eben mit den Themen des Ehrenamts. Man kann es sagen, wir sind die Vereinsmeier in der CDU Saar. Die wirklich dann schauen wollen, dass in allen möglichen Bereichen des Ehrenamts eine neue Struktur reinkommt, Unterstützung herkommt. Wie gesagt, also Hans-Jürgen kommt viel aus dem Karneval, aus dem Sport. Ich komme eher aus dem Sport, aus den Hilfsorganisationen. Aber wir haben auch ganz viele Mitglieder aus dem kulturellen Bereich oder auch aus anderen Bereichen, die uns hier unterstützen im Landesfachausschuss.
Was würdest du als die größten Problemstellen definieren, warum Ehrenamt im Moment unattraktiver vielleicht auch geworden ist als früher mal? Wo muss Politik als erstes ansetzen?
Ich glaube, ein Problem ist die Bürokratie, die den Vereinen auferlegt wird. Mit jeder Veranstaltung gibt es unfassbar viele Sachen, die man beachten muss. Gesundheitsamt und GEMA und alles andere, um was man sich irgendwie kümmern muss. Das wäre für mich so ein Punkt oder für uns ein Punkt, der wirklich schwierig und undurchsichtig ist. Viele Vereine fühlen sich teilweise auch alleingelassen. Das ist das, was uns zurückgespiegelt wird. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können, wo man die konkreten Fragen hinstellen kann. Der LSVS hat jetzt zum Beispiel eine Servicestelle Ehrenamt eingerichtet. Ich weiß nicht, ob es genau so heißt, aber im Endeffekt soll das für die Sportfachverbände und die Sportvereine dienen. Und da haben wir uns zum Beispiel die Frage gestellt, ja, es ist ja schön, dass der LSVS das für die Sportvereine macht, aber was ist mit dem Rest? Kann man hier nicht noch seitens der Landesregierung in der Staatskanzlei oder Ähnlichem das Referat Ehrenamt weiter ausbauen, dass hier auch eine Unterstützung geleistet werden kann? Das war so einer unserer Punkte. Und das zweite ist die Ehrenamtskarte zum Beispiel. Die ist auch nicht so bekannt. Ich selbst habe sie zum Beispiel auch noch nie beantragt. Da gibt es ganz viele Vergünstigungen für Ehrenamtler. Und die müsste man eben weiter ausbauen. Irgendwie gab es mal eine Umfrage vom SR, ich glaube Anfang des Jahres, dass noch 700 oder 800 Menschen im Saarland die Ehrenamtskarte haben. Und das sind ja weit weniger Personen, als irgendwie im Saarland ehrenamtlich tätig sind, bei fast 1 Million Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ja, bin ich ganz bei dir. Haben wir uns auch im Kommunalwahlkampf mal kurz mit beschäftigt. Gute Sache, die niemanden wahrscheinlich wahnsinnig motiviert, sich neu ehrenamtlich zu engagieren, aber einfach als kleine Anerkennung, nicht nur symbolischer Natur, sondern auch dann konkreter Natur, wo es viele, viele Vergünstigungen gibt, wenn man sich da auch allein im Kreis St. Wendel das mal anguckt, wo man überall mal ein Essen umsonst bekommt, einen vergünstigten Eintritt bekommt und da, ja, wirklich flächendeckend in allen Gemeinden ganz, ganz viele Angebote da sind und ich auch als Ortsvorsteher manchmal jetzt so ein Formular unterzeichnen darf bei den Personen. Auch das ist schon ein bürokratischer Akt, es braucht den Nachweis vom Verein, Unterschrift vom Ortsvorsteher oder Bürgermeister und dann nochmal vom Kreis weitergeleitet ans Land. Also allein das ist Antragsverfahren schon viel zu kompliziert. Da soll, glaube ich, was verändert werden und das ist auch dringend notwendig und dass auch diejenigen, die Anspruch haben, das erstens auch wissen und da auch dann die Möglichkeiten erhalten, ja, einfacher an die Karte und die Vergünstigungen zu kommen. Nochmal ein Lob aus St. Wendel. Du kennst die Strukturen da ja auch bei uns. Wir hatten nämlich letzte Woche gerade Vorstellung des Projektes und des Teams Hauptamt stärkt Ehrenamt, kurz HASE, bei uns in Primstal in der Kulturring-Sitzung mit den Vereinsverantwortlichen war die Tina Noack da, auch im St. Wendler Land ein bekanntes Gesicht, die da in allen Themen wahnsinnig fit ist, die da auch mit ihrem Team genau das dann auf Kreisebene macht, die Vereine berät, die Vereine unterstützt, weiß, wo es welche Fördergelder gibt, wo welche rechtlichen Voraussetzungen getroffen werden müssen, wie eine Mustersatzung aussehen kann, wie es mit GEMA, mit Versicherung aussieht. Also wirklich, Leute im Landkreis St. Wendel, ihr habt diese Ansprechpartnerin, auch vereinsplatzwnd.de als Plattform für die Vereine mit ganz, ganz vielen Infos, auch der Möglichkeit, sich vorzustellen. Da wird schon ganz gute Arbeit geleistet und da können vielleicht andere Kreise sich von uns auch noch eine Scheibe abschneiden.
Ich sag ja, im St. Wendler Land ist die Welt noch in Ordnung. Vielleicht sollte ich umziehen. Nee, Spaß beiseite, natürlich nicht, aber
Bauplatz finden wir auch noch für dich. Da ist man auch in Primstal dran nächstes Jahr.
Bei euch
kann ich
läuft's.
Dich mal auf die Bewerberliste schreiben.
Naja, schauen wir mal. Nee, Spaß. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit kommen wir auch so langsam, aber sicher auch zum Ende unserer Podcast-Folge. Und fragt direkt mal den Jonas. Jonas, was ist dein Highlight der nächsten 2 Wochen?
Ja, ist jetzt sehr viel parteipolitisch geprägt auch. Die Ortsverbände bei uns sind sich jetzt auch alle gerade am Sortieren. Da müssen ja überall noch Vertreter gewählt werden. Wir haben in Primstal das jetzt gerade kombiniert, weil wir am 22. November noch, auch wenn jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist, so eine Nachwahlparty, so als Art Helferfest nach der Kommunalwahl geplant haben. Einfach denen auch Danke zu sagen, die da bei der Flyerverteilung geholfen haben. Da haben wir im Ort allein 18 Verteiler, die wirklich jedes Plättchen dann von Haus zu Haus tragen. Ich glaube, das sind alles Strukturen, ganz, ganz viele helfende Hände, die wahrscheinlich nicht jeder Bürger so auf dem Schirm überall hat, was da absolut auch an so einer Parteiarbeit und das ja auch bei allen Parteien dranhängt am Schluss. Denen wollen wir Danke sagen, unseren Kandidaten, aber auch den Vorstandsmenschen und den ehemaligen Mandatsträgern. Deswegen machen wir da uns einen gemütlichen Abend und haben da gerade dann die Versammlung zur Wahl unserer Vertreter dran gedockt. Das dürfte ja relativ relativ kompakt durchzukriegen sein. Aber also ein Highlight ist dann schon mal unsere Nachwahlparty und dann freue ich mich auch ganz besonders auf den kommenden Kreisparteitag im St. Wendler Land. Die CDU St. Wendel wählt sich einen neuen Vorsitzenden, einen neuen Vorstand. Da haben wir auch uns sehr, sehr viele kluge und gute Gedanken gemacht, waren unterwegs, Andreas Meilner und ich in den vergangenen Wochen. Und am 23. November sind wir da morgens in Alsweiler. Stefan Toscani wird auch da sein. Also da kämpfen wir alle zusammen dafür, dass das St. Wendler Land weiter so gelobtes Land bleibt mit luxuriösen Verhältnissen in manchen Bereichen und Debatten wie bisher. Aber wie gesagt, kommt nichts von alleine, ist auch harte Arbeit. Von daher zu dem sonstigen Termin-Highlight, was jetzt vielleicht kurzfristiger ansteht am Freitag, Samstag. Caro, könnte ich mir vorstellen, dass auch du was dazu sagst. Von daher frage ich dich an der Stelle, was deine Termin-Highlights der kommenden zwei Wochen sind.
Ich wollte gerade schon sagen, sollen wir noch eine zweite Podcast-Folge aufnehmen mit all dem, was bei dir ansteht. Aber ja, so ist das halt, ne? Ist immer viel los. Aber du hast absolut recht, kommender Freitag, Samstag ein absolutes Highlight, sage ich mal, für jedes Mitglied der CDU Saar, unser alljährlicher Landesparteitag. Freitagsabends kommt Carsten Linnemann zu Besuch in einer wirklich hochspannenden Zeit. Bin ich auch echt froh, dass er trotz der aktuellen Lage in Berlin, wo er mit Sicherheit auch gebraucht wird, trotzdem zu uns ins Saarland kommen, zeigt auch einfach, dass wir als CDU Saar im Bund, in Berlin eine Rolle spielen und eben nicht abgehängt sind, sondern eben wichtig sind. Und da bin ich wirklich sehr froh. Also alle CDU-Mitglieder, die sich noch nicht angemeldet haben, hier der Appell, sich dann bitte für den Freitag anzumelden. Wir freuen uns auf euch. Und am Samstag dann die Neuwahlen des Landesvorstandes und die Verabschiedung des Leitantrages des wirtschaftspolitischen Papiers. Also sehr, sehr spannend und anstrengend wird das Wochenende. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und
ganz dann, kurz, kandidierst du wieder?
Ja, ich kandidiere wieder. Sofern, ich würde jetzt sagen, sofern Gott will, sofern Stefan Toscani das will, weil wir wissen ja, die Position der stellvertretenden Generalsekretärin wird von dem Landesvorsitzenden vorgeschlagen und von daher, wenn es Stefan gut mit mir meint und wenn Stefan
Dinge,
das
Caro
will, dann mache ich das natürlich wieder und stehe bereit, genau. Und dann geht es am Montag für mich nach Südafrika.
Ui.
Und ja, das will ich dabei einfach auch mal belassen, weil da können wir in der nächsten Folge mit Sicherheit ausführlich drüber sprechen.
Können wir dich dann zuschalten und da so eine Outdoor-Folge machen?
Genau.
Wann bist du denn wieder da? Kriegen wir die nächste Folge pünktlich hin?
Ja, die nächste Folge bekommen wir pünktlich hin.
Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen.
Wir schaffen das.
Sophie, du bist ja auch eine fleißige Hörerin unseres Podcasts, deswegen mussten wir eben schon gar nicht so viel erklären, was wir am Schluss immer hier machen. Dein Termin-Highlight in der Zeit 14. bis 28. November.
Genau, also der Landesparteitag wurde ja auch schon genannt. Für mich stehen noch einige Fluthelferehrungen aufgrund des Pfingsthochwassers an. Zunächst mal die eine, bei der ich selbst geehrt werde, aber ich muss auch noch zu einer Ehrung in Vertretung von Dagmar Halb hingehen. Das ist für mich ein Termin-Highlight, weil es einfach auch ein Dankeschön ist und ein netter Austausch mit unseren Mitgliedern und Einsatzkräften und einfach auch nochmal Danke sagen. Und für mich ein nicht ganz so offizielles Termin-Highlight ist, ich werde für meine Ortsgruppe noch ins Bundeszentrum der DLRG fahren und ein neues Boot abholen. Das hätten wir an Pfingsten vielleicht schon gebrauchen können. Hm. Jetzt bekommen wir es über eine Förderung des DLRG-Bundesverbandes und das werde ich dann abholen gehen und dann können wir das in der nächsten Saison auch einsetzen.
Auch eine gute Sache, beim Landesparteitag kandidierst du ja auch wieder für den Landesvorstand, also da auch Kontinuität an der Stelle.
Genau.
Und jetzt haben wir auch wieder die Zeit deutlich überschritten über die halbe Stunde, aber ja, war sehr kurzweilig. Ich fand es richtig spannend, hat Spaß gemacht, deswegen liebe Sophie, vielen Dank für deine Zeit hier heute in diesen turbulenten, spannenden Zeiten. Und falls ihr Fragen habt, wisst ihr ja, könnt ihr uns kontaktieren, könnt ihr sicherlich auch Sophie kontaktieren. Die DLRG braucht Mitglieder, die DLRG braucht Unterstützer, sicherlich auch Spender. Also von daher herzliche Einladung mal bei der DLRG auf der Homepage oder den Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Aber neben den Dankworten kennt ihr es ja auch, unser Gast hat immer das letzte Wort. Von daher, liebe Sophie, vielen Dank und die letzten Worte liegen bei dir.
Vielen Dank euch beiden für die Einladung, dass ich auch mal meinen Verband hier bei euch vorstellen konnte. Und wir würden uns über Unterstützung freuen und wir sehen uns am Samstag.